Kunstradio, Radiokunst.
Sie hören heute etwas für das Kunstradio eigentlich Ungewöhnliches. Einen Vortrag nämlich, und der hat mit Radio im Allgemeinen und mit Kunstradio im Besonderen unmittelbar wenig zu tun. Zudem behandelt der Vortrag ein Thema, das in Österreich noch längst nicht die Virulenz hat, die es in der benachbarten Bundesrepublik während der vergangenen Jahre gewann. Es soll um den grünen Punkt gehen, ein Symbol, das seit 1992 auf vielen Warenverpackungen prangt und von dem kaum jemand genau angeben kann, was es eigentlich bedeutet. Verbreitet ist die Ansicht, es bezeichnet die Wiederverwertbarkeit der Verpackung. Manche meinen auch, es bedeutet die umweltfreundliche Herstellung der Verpackung. Die Autoren und Vortragenden möchten darlegen, dass es vor allem eines ist, eine Aufforderung zum Sammeln. Ole Fram und Friedrich Tietjen, die im Auftrag der Mnemosyne-Gruppe Kunst diesen Vortrag verfassten und heute sprechen werden, stellen die Frage, welche Möglichkeiten das Sammeln, insbesondere das Sammeln grüner Punkte, für die gesellschaftliche Entwicklung birgt. Und indem sie Kunst und Konsum mit den beiden ineinandergreifenden Pfeilen des grünen Punktes assoziieren, finden sie in diesem Symbol Grundkonflikte der modernen Gesellschaft auf den Punkt gebracht. Den Vortrag allein zu hören, bietet schon genug Reiz. Verfügen Sie aber über einen Zugang zum Internet, sollten Sie sich das gleichzeitig stattfindende Real Audio und Video Live Event nicht entgehen lassen. Denn dort wird der Vortrag von Abbildungen begleitet, die Teile der großen Sammlung grüner Punkte zeigen, die sich im Besitz der Autoren befindet. Sie finden die entsprechende Webseite unter der Adresse http://www.thing.at/ORF Kunstradio/.
Der grüne Punkt. Wir machen mit. Viele beklagen die Unwirtlichkeit der Welt, den Zerfall der Wertordnungen oder die Entfremdung der Individuen. Sie bedauern die sittliche Verrohung durch das Fernsehen ebenso wie die Konsumorientierung der Jugend von heute. Und schließlich fürchten sie, dass die mit allen Kanälen verbundenen Netizen im wahren Leben als asoziale Autisten ausfallen. Stellen wir uns der Frage, wie wird heute das gesellschaftliche Kollektiv gebildet, dem auch die vielen Klagenden angehören? Zerfällt es bestenfalls in Ortsgruppen obskurer Parteien, Banden, Bomberjacken bewährter Biertrinker und cooler Communities absolut ausdifferenzierter Musiken und Moden? Geht, was einst abendländische Kultur genannt wurde, verloren, zugunsten einer fungiblen Vielzahl sich permanent verändernder Sub- und Clubkulturen? Oder gibt es doch noch Elemente, die alles und alle in kapitalistischen Umgebungen Lebenden vereint? Elemente, die heute noch garantieren, dass diese Länder nicht passive Bewohner, sondern aktive Citoyens bevölkern?
Nichts im Leben geht ohne Verpackung. Wer heute seine Bedürfnisse zu befriedigen versucht, kauft Waren. Um zu essen, um zu trinken, um zu leben, wird konsumiert. Dem sich zu entziehen, scheint unmöglich. Noch der Ladendieb erliegt den Versuchungen des rauschenden Konsumfestes. Das große Wir der Verbraucher, der Konsumenten, ist das Produkt des Konsums. Ihre Arbeit heißt konsumieren, kaufen und verbrauchen. Der Lohn sind schlechte Zähne, Katzenhaare im Pullover und ein reparaturanfälliger Wagen. Konsumieren heißt, aus der schier unüberschaubaren Flut von angebotenen Waren sich einen Einkaufskorb scheinbar individuell zusammenzustellen, den das Sozialamt für seine Schützlinge vorsorglich definiert. Die Produkte aber sind sich alle gleich. Kein Mars-Mandelriegel unterscheidet sich äußerlich von anderen. Kaufen heißt, sich nicht überraschen lassen. Stets ist der Inhalt garantiert, egal was die Hülle verspricht. Achten Sie auf die Marke. Schnurrt in der Dose Whiskas vielleicht einmal die grau getigerte Katze, die sich auf der Banderole räkelt? Es ist immer der gleiche zähe Brei aus Fisch und Herz. Ist in der Apollinaris-Flasche vielleicht einmal Rohrreiniger? Niemand hat sich je die Zunge an Mineralwasser verbrannt. Die Waren auf dem Supermarkt sind sich alle ähnlich und was sie ähnlich macht, ist stets das Gleiche. Sie sind verpackt. Nichts im Leben geht ohne Verpackung. Frühgeburten kommen in den Brutkasten, Tote in das Bodybag. In diesen Zeiten werden Kinder ermahnt, pack dich warm ein, es ist kalt draußen. Das Auto ist eine Blechdose, die von der einen zur anderen Verpackung befördert. Gewährt solche Verhüllung noch Schutz gegen die Unbilden der Umwelt, so ist diese Funktion bei den Waren des Supermarktes weitgehend verschwunden. Die Verpackung ist Aufruf zur Benutzung des Verpackten. Sie fordert ihre eigene Zerstörung. Daraus ergibt sich das zweite Wir. Nicht der Konsum konstituiert es, sondern auch der Umgang mit den zu konsumierenden Waren. Die Ware selbst ist zusammengesetzt aus Verpackung und Inhalt. Selten wird sie der Verpackung wegen gekauft und meist wegen des Inhalts. Nicht die Tetrapack-Schachtel ist Ziel des Konsums, sondern die Milch darin. Eine Ware ein Bedürfnis befriedigen zu lassen, erfordert also zweierlei. Um sie geh- oder verbrauchen zu können, muss sie ausgepackt werden. Wenn so die Verpackung Signum für Massenfabrikation und Austauschbarkeit der Ware ist, muss jene durchbrochen, entfernt und jedenfalls verändert werden, um diese für den individuellen Verbrauch zuzurichten. Dieser Akt der Zerstörung, der Veränderung, ist erst die Erfüllung des Erwerbs, das kleine Glück der Konsumtion. Aber die Verpackung verschafft als Entfernte und Zerstörte noch eine weitere Beglückung. Es ist auch der kleine anarchische Akt, aus Lebensmitteln nicht bloß Kot, sondern auch Abfall zu produzieren und damit ein Problem. Lästig genug, dass man Geld ausgeben muss für Lebensmittel. Da kann und will man es der Konsumgesellschaft doch heimzahlen und die Währung heißt Müll. Der Müll, der hässliche Abfall, ihn zu entfernen wie alles Hässliche, Vergangenheit, Armut, Tod, es war ein kathartischer Akt. Punk, die schöne Affirmation des Kapitalismus, brachte den Müll zurück in die Städte. Er war der nicht zu vereinnahmende Rest des Konsums. Punk hielt Konsum für Müll und liebte eben das daran. Punk bejahte das Prinzip des Kapitalismus noch dort, wo dieser es verneinte oder wegwerfend verdrängte. Punk setzte den Abfall, den Dreck, als scharfe Seife ein und scheuerte damit an den rostigen Wunden des Kapitalismus. Die Vergeblichkeit der Bemühungen war durchaus intendiert. Einmal mehr wurde erkennbar, dass keine noch so große Wäsche aus diesem ökonomischen System eine saubere Sache machen würde. 1992, the year Punk broke, betrat das duale System in Deutschland den Markt. Seine Ware ist der Müll. Es macht aus dem Dreck Gold, wie nur jeder Alchemist. Sein Stein der Weisen ist der grüne Punkt. Das duale System Deutschland, kurz auch DSD genannt, ist der Punk des Kapitals. Der Müll ist da, noch als weggeworfen Verdrängtes. War Punk aber eine anachronistische und Zeitordnungen verwirrende Affirmation, mit der hämisch immer wieder der Dreck unterm Teppich hervorgekehrt wurde, geht das DSD mit der Zeit in die Zukunft. Die Pfeile seines Zeichens des grünen Punktes rotieren im Uhrzeigersinn. An den Verpackungen selbst änderte sich wenig. Immer noch müssen sie im Interesse des Konsums zerstört werden. Sie schrumpften zuweilen etwas zusammen, etwas weniger Plastik wurde verwendet. Aber auf jeder Verpackung prangt nun der grüne Punkt. Wie alle Waren musste auch der Abfall verpackt werden. Er heißt jetzt Wertstoff. Und folgerichtig ist das Motto des DSD die Losung des Opportunismus. Wir machen mit, heißt es. Der grüne Punkt als Zeichen dieser Losung zeigt beruhigend an, alles bleibt wie es ist. Einiger Müllberge wegen muss nicht gleich der Kapitalismus abgeschafft werden. Eins greift ins andere. Aus zwei kann eins werden. Der Kreislauf der Natur, das duale System, reklamiert ihn für den Konsum. So hat das DSD ein drittes, großes Wir gestiftet. Es ist das Wir der Sammler. War der Konsum vor dem so entfremdet wie die Arbeit, so wird der durch das Sammeln wenigstens der Konsum mit sich selbst eins und ein so natürlicher Vorgang wie die Photosynthese. Das Glück des Konsums realisiert sich nicht allein bei der individualisierenden Aneignung der Ware. Auch das Wegwerfen ist nun ein Akt des Glücks geworden. konnte früher getrennt werden zwischen wertvoller Ware und wertlosem Verpackungsabfall, wird heute getrennt zwischen Papier, Glas und den anderen Verpackungen mit grünem Punkt. Wir machen mit heißt, wir sammeln mit.
Wir sagen, wir machen mit. Und sagen euch, macht mit. Sammelt grüne Punkte. Schneidet, schlagt, sprengt sie aus den Verpackungen. Entreißt sie dem Verwertungszusammenhang. Zeigt der Verpackung, was sie sein muss. Müll. Nichts als Müll. Und lernt die grünen Punkte lieben. Feiert ihre Farben. Betrinkt euch mit den blauen. Brennt für die roten. Bereichert euch an goldenen grünen Punkten. Werft sie nicht in die gelbe Tonne, auf der der schöne Punkt leuchtet, sondern sammelt sie darin. Der grüne Punkt werde eure Sonne. Der Rest ist Müll. Schmeißt ihn fort, macht mit. Liebt die grünen Punkte, legt Sammlungen an, sortiert sie nach immer neuen Gesichtspunkten, fasst sie an, stellt sie aus, verwandelt eure Wohnungen in Museen eures Alltags. Kauft keine Waren mehr, kauft Verpackungen. Werft den überflüssigen Inhalt fort, schenkt ihn den Armen und sättigt euch an euren Sammlungen. Versucht, vollständige Sammlungen zu haben. Bestellt Freunde nach Frankreich, schickt Expeditionen nach Indonesien und seid hartnäckig. Überall kann ein Punkt auftauchen, den ihr noch nicht kennt. Jederzeit kann ein Punkt erscheinen, der euch zur Allegorie, zum Rätsel, ein Kunstwerk wird. Die grünen Punkte, ihr wisst es alle, konzentrieren den Kapitalismus der 90er Jahre auf einen Punkt ohne Ausdehnung. Das duale System Deutschland, dieser Gott grüner Punkte, ist Teil dessen, was Theodor W. Adorno Verblendungszusammenhang genannt hat. Das DSD verblendet die Verpackung, indem es sie nicht nur vor dem Kauf, sondern noch als Müll nützlich erscheinen lässt. Das ist der letzte Abschluss der Totalität des Kapitalismus. Der grüne Punkt, das Zeichen restloser Verwertung aller Ressourcen. Jetzt kann nichts mehr ausgebeutet werden. Aber was für ein Geschenk ist uns gegeben, um diesen Abschluss zu erreichen. Was für ein herrlicher Schlusspunkt. Unendlicher Bewegung. Unendlichen Auseinanderstrebens. Unendlicher Zerstreuung. Unendlichen Werdens. Kein Schlusspunkt. Kein Satzzeichen. Sondern ein grünes Komma, das neue Sätze, neue Sammlungen, neue Versammlungen fordert. Doch wir müssen uns kritisch selbst befragen. Sind wir nicht nur vom grünen Glanz geblendet? Hat der grüne Punkt nicht nur die Verpackung, sondern auch uns verblendet? Anders gefragt, hätte Walter Benjamin grüne Punkte gesammelt? Benjamin schreibt in seinem Passagenwerk über die Figur des Sammlers. Zitat: Es ist beim Sammeln das Entscheidende, dass der Gegenstand aus allen ursprünglichen Funktionen gelöst wird, um in die denkbar engste Beziehung zu seinesgleichen zu treten. Zitat Ende. Erst in der Sammlung tritt uns der grüne Punkt als Springender des Kapitalismus, als versuchter, aber immer wieder misslingender Abschluss entgegen. Denn in der Begegnung mit seinesgleichen verkehrt sich der grüne Punkt gegen sich selbst. Wenn das duale System versucht hat, alle Verpackungen gleich zu machen, zeigt uns der grüne Punkt, Verpackung für Verpackung, dass es diese Gleichheit nicht gibt. Nicht ich ist ein anderer, der grüne Punkt ist ein anderer. Walter Benjamin schreibt weiter, diese Beziehung zu seinesgleichen ist der diametrale Gegensatz zum Nutzen und steht unter der merkwürdigen Kategorie der Vollständigkeit. Zitat Ende. Die Sammlungen der grünen Punkte müssen diese Vollständigkeit besitzen. Dann sind die Sammlungen der grünen Punkte Historiografien der Gegenwart. Die Sammlungen der grünen Punkte entbinden diese ihres Nutzens, die Verwertbarkeit der Verpackung anzuzeigen. Die Sammlungen der grünen Punkte zeigen, dass die grünen Punkte mehr sind als ein Zeichen für etwas. Sie sind Oberflächen, sie sind Allegorien, offene Zeichen nur für sich selbst. Darum ordnen die Sammlungen der grünen Punkte diese nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten, sei es nach Farbe, nach Produkt oder Motiv. Immer geht die Sonne eines neuen Zusammenhangs auf, der zur Allegorie des Kapitalismus wird. Die grünen Punkte außerhalb der Sammlung sind nichts als ein Teil der Verpackung. Gebunden an ihren Nutzen, gepeinigt von ihrer Funktion, können sie nicht die Kraft entfalten, die die Sammlerinnen entfesseln möchten. Die Sammlung zu vervollständigen bleibt so unmöglich. Ständig vervielfältigen sich die grünen Punkte, ständig hält die Suche nach verschollenen grünen Punkten die Sammlerinnen in Atem. Es gibt nicht den, der grüne Punkt, es gibt nur unendliche Pluralitäten grüner Punkte. Erst die Befreiung aus der Verpackung versetzt die grünen Punkte in das beständige Fluten dieser Pluralitäten. Erst die Befreiung der grünen Punkte bereitet das Ende des Kapitalismus vor. Das genießen die Sammlerinnen an ihrer Sammlung. Walter Benjamin schreibt, Sammeln ist eine Form des praktischen Erinnerns. Jeder kleinste Akt der politischen Besinnung macht also gewissermaßen im Antiquitätenhandel Epoche. Wir konstruieren hier einen Wecker, der den Kitsch des vorigen Jahrhunderts zur Versammlung aufstört. Zitat Ende. Die grünen Punkte sind der Kitsch des gegenwärtigen Kapitalismus, der die Profitinteressen neuer Industriezweige richtig benannt als Wiederverwertungsindustrie schönt und zeigt. Erst die Sammlerinnen können die Schönheit und Sichtbarkeit dieser weiteren Totalisierung der Verwertung ermessen, indem sie die grünen Punkte in ihrem ganzen Kitsch versammeln. Die Sammlungen der grünen Punkte macht diese Ambivalenz der grünen Punkte aufstörend. Denn die Sammlungen der grünen Punkte bleibt der Ambivalenz gegenüber affirmativ. Das ist den Sammlerinnen ihre wissenschaftliche Freude. Darin erfüllt sich ihre träumende Fröhlichkeit. Die Versammlung grüner Punkte ist die Sammlung der Gegenwart, ist die Sammlung der Wecker, die Sammlung des Uhrzeigersinns. Den Sammlerinnen grüner Punkte ist noch die Gegenwart rezyklierbar. In der Versammlung grüner Punkte ziehen sie die Notbremse, spiegeln die grünen Punkte und kehren sie gegen den Uhrzeigersinn. Sie sammeln sich gegen die Gegenwart.
Die Urmenschen, heißt es, seien Jäger und Sammler gewesen. Wer heute sammelt, gleich ob es Ü-Ei-Figuren sind oder Dessous, Kunst oder grüne Punkte, hat sich eine Spur dieses archaischen Daseins bewahrt. Diente das Jagen seinerzeit dem bloßen Überleben, ist es heute die Verehrung eines Fetischs. Nicht, dass die Zeiten heute weniger gefährlich seien als vor Zehntausenden von Jahren zwischen Säbelzahntigern und Wollmammuten. War aber Sammeln damals lebensnotwendig, ist es heute wie eine Übertragungshandlung, die sich Gefahren sucht in konkurrierenden Sammlern und den Widerständigkeiten der gesuchten Objekte. Gilt es aber allgemein als verschroben Ü-Ei-Figuren zu jagen und als anrüchig Dessous zu sammeln, erfreut sich hoher Reputation, wer Kunst sammelt. Das mag an zweierlei liegen. Zum einen ist der Kunst im Verlauf ihrer Geschichte erst ihre repräsentative Funktion zugewachsen. Immer noch wird ihr zugeschrieben, den omnipräsenten und ubiquitären Verblendungszusammenhang hintergehen zu können, das Authentische zu schaffen inmitten von Simulationen und Surrogaten und Vermittlungen und diese Leistung gar noch vollbringen zu können, wenn sie selbst sich der Mittel der Simulation, der Surrogate und der Vermittlung bedient, diesseits des Unmittelbaren. Die Aura der Kunstwerke mag zerstört sein durch Fotografie und Readymades. Als Verlorene haftet sie ihnen zäher an als Donald Duck sein Pech im Ökonomischen. Zum anderen kostet dieser Kampf mit der Authentizität. Die Künstler nerven, die Sammler Geld. Authentizität ist teuer. Ein Konzertbesuch kostet mehr als eine CD. Die frische Luft der Alpen mehr als der abgestandene Dunst in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Mona Lisa mehr als die Postkarten im Museumsshop. Wer Kunst sammelt, wer Originale jagt, beweist, er kann es sich leisten. Er versteht etwas von Geld. Er ist ein Kenner.
Für 950, 1000,
der grüne Punkt ist, was der Kapitalismus von Andy Warhol gelernt hat. Warhol nutzte einst Verpackungen als Motive seiner Kunst. Nicht der Inhalt von Kunst war für ihn von Bedeutung, sondern die Oberfläche. Gleich, ob es nun platt gedrückte Campbell-Dosen, Reihen von Cola-Flaschen waren oder das Antlitz Franz Beckenbauers in frohen Farben. Siebgedruckt bedeckten diese Äußerlichkeiten die Oberflächen der Leinwände, des kanonischen Materials der Malerei, Albertis Blüte der Künste. Warhol verweigerte seiner Kunst einen Inhalt. Sie war nur für den Verkauf gefertigt. So kratzte Warhol an einem Kunstbegriff der Warenförmigkeit und Inhalt der Kunst sauber voneinander zu trennen versuchte. Nur in einem scheiterte Warhol, absichtsvoll, wie angenommen werden darf. Er wurde berühmt und nicht bloß für eine halbe Stunde, so berühmt, dass Verehrer kamen, um ihn Campbell-Dosen voll Suppe signieren zu lassen. Und als berühmter Künstler ist er nun nicht enden wollenden Versuchen ausgesetzt, mit denen die Leere hinter den Oberflächen seiner Kunst gefüllt werden soll. Der grüne Punkt setzt an die Stelle des einen bekannten Künstlers viele anonyme Designer. Wohl ist der grüne Punkt ein rechtlich geschütztes Warenzeichen, dessen Bestandteile definiert sind. Zwei ineinander gekrümmte Pfeile in kreisrunder Fläche, darüber der Schriftzug im Halbbogen, der grüne Punkt. Die Designer aber müssen ihn der Verpackung anpassen und so wechseln Drucktechnik, Anbringung und Farben. So gibt es geprägte, geklebte, blau-weiße, schwarz-rote und gelb-grüne, grüne Punkte. Punkte ohne Schrift. Punkte mit sonderbaren Nummern. Um 90 Grad gedrehte, verzogene, riesengroße und kaum erkennbar kleine grüne Punkte. Punkte in so vielen denkbaren Variationen wie Waren. Der Lohn der Designer für ihre Arbeit ist gering. Sie werden nach Tarif bezahlt. Ihr Ruhm ist allenfalls ein Vermittelter. Ihr Erfolg besteht in der unbegrenzten Verbreitung ihres Werkes. Niemand kauft eine Ware um ihrer grünen Punkte willen. Aber mit jeder Ware wird ein grüner Punkt gekauft. Indem die Designer nicht Kunst als Ware produzieren, sondern die Waren als Kunst, schaffen sie den Inhalt neu, von dem Warhol die Kunst entleert hatte. Es ist nun ein Schokoriegel. Die Designer haben damit erreicht, was Kunst vorher nie gelang: Massenwirksamkeit.
Der grüne Punkt hat die paradoxe Situation geschaffen, dass es die Recycling-Sammler ohne den Recycling-Künstler gibt. Die Sammler grüner Punkte. Ihre Sammlung ist das Gegenteil einer Kunstsammlung. Wo der Kunstsammler die größte Nähe zum Original sucht, finden sich die Sammler grüner Punkte in größter Ferne zum Originalen. Ihr Gegenstand ist die Reproduzierbarkeit des Alltags. Dass man älter wird, beweisen epochale Eingriffe wie die Umbenennung von Rider zu Twix. Die Sammler grüner Punkte interessiert das wohl. Mehr aber interessieren sie, dass beider Verpackungen ein grüner Punkt zierte. Die Beiläufigkeit ihres Sammelgegenstandes eint sie mit den Sammlern von Fehlkopien, entwerteten Fahrkarten und abgelaufenen Lebensmitteln. Weniger die einzelnen Sammelobjekte selbst sind interessant als ihr Vorkommen. Die Sammler grüner Punkte sind unstet. Eine Heimat finden sie in Kaffeehäusern so wenig wie auf Auktionen. Die Jagd nach seltenen Exemplaren bringt sie dazu, sich sozial wie körperlich zu vernachlässigen. Haben Sie sich je gefragt, warum an Hauptbahnhöfen und in Innenstädten viele ärmlich gekleidete Menschen die Mülleimer durchsuchen? Vor Jahren verkauften die örtlichen Filialen einer bekannten Fastfood-Kette ihre Speisen zum Mitnehmen in einer ordinären Pappschachtel, die nur eines auszeichnete. Der grüne Punkt auf der Unterseite der Packung war ein Fehldruck. Er rotierte gegen den Uhrzeigersinn. Die Packung war nur kurz in Umlauf. Verzweifelte Sammler aber hoffen und harren, dass doch noch einmal eine einzige Packung aus dieser Charge auftauchen möge. So sehr der Gegenstand ihrer Begierde die Sammlerinnen und Sammler eint und in das große gesellschaftliche Wir der Konsumtion einbettet, so wenig können sie sich dem kollektiven Zerfällen entziehen. Längst gibt es so viele Gruppen unter ihnen wie einst kommunistische Parteien in der BRD. Die einen freuen sich an der bunten Vielfalt ihrer Sammlungen und trennen Punkt für Punkt von den Verpackungen. Untereinander tauschen sie einen 1992er Karamak-Punkt gegen eine Serie grüner Punkte auf Mannerwaffeln Umverpackungen. Ihnen genügt die Selbstbezüglichkeit des Zeichens und seine unendlichen Variationen. Ihre naive Freude am Schönen macht sie zur Zielscheibe des Spotts anderer Sammler. sollen die doch besser Bilder sammeln oder Antiquitäten und das ernsthafte Geschäft ernsthaften Leuten überlassen, meinen diese. Und betonen die Bedeutung des Kontextes der Verpackung für ihre Sammlungen. Puristisch sammeln manche nur, was sie selbst verbrauchen. Statt Tagebuch zu führen, schichten sie zu Hause Keksschachteln, Getränkedosen und Blisterpackungen, geordnet nach dem Datum des Verbrauchs. Ihr Konsum, sagen diese Sammler, beweist ihnen, dass sie leben. Andere schließlich sammeln jeden grünen Punkt, dessen sie habhaft werden können. Ihr Vergnügen suchen und finden sie darin, möglichst viele grüne Punkte dem Recycling zu entziehen. Sie betrachten den grünen Punkt als Marker eines Wertes, den sie dem DSD um keinen Preis überlassen wollen. Über alle Fraktionierungen hinweg sind sich alle Sammler grüner Punkte in einem einig. Es gibt viel zu wenig grüne Punkte. Im Bewusstsein, dass es kein Außen des Konsums gibt, fordern sie die Vereinheitlichung des Konsums unter der Ägide des grünen Punktes. Warum, fragen sie, warum tragen Kassenzettel, diese Dokumente der Konsumtion, keinen grünen Punkt? Was spricht dagegen, Behördenpapiere, Tageszeitungen und Fahrkarten mit grünen Punkten zu versehen? Wäre es nicht sinnvoll, dass Organspender statt eines so leicht zu verlierenden Ausweises die Tätowierung des grünen Punktes am Körper trügen? Die Sammler beklagen die große verpasste Chance, die Münzen und Scheine des Euro statt mit langweiligen Brücken mit grünen Punkten zu versehen. Und weil Warhol dargestellt hat, wie ähnlich der Genuss von Kunst dem Konsum einer Flasche Cola ist, fordern sie, dass von nun ab jedes Kunstwerk einen grünen Punkt tragen müsse. Der grüne Punkt adelt die Verpackung als isoliertes vom Verpackten der eigentlichen Ware. Er adelt ihn selbst zur Ware oder präziser zum Wertstoff. Tragen Briefmarken etwa ihr Nennwerk aufgedruckt, macht der grüne Punkt nichts dergleichen. Er ist ein wertloses Zeichen für Wertloses. Wertloses insofern, als die Konsumenten der Zirkulation der Verpackung als Ware ferngehalten werden. Wohl zahlen sie für die wahre Verpackung, gehorchen sie aber dem grünen Punkt und stecken sie in den gelben Sack, realisiert sich kein Tauschwert, während Verpackung und Manager des dualen Systems Deutschland nach Indonesien reisen, um faul in der Sonne zu liegen.
Die Sammlerinnen der grünen Punkte widerstehen in einem Punkte der alles totalisierenden Verwertungslogik des Kapitals. Sie konservieren ihren Alltag, ohne sich auf die vom Kapitalismus feilgebotenen Waren wie Camcorder und Fotoapparat zu verlassen. Solche Medienformate geben den Sammlerinnen grüner Punkte nur einen schwachen Abglanz ihres Alltags. Sie tauschen den engen Rahmen der Monitore und Objektive gegen das offene Rund grüner Punkte ein. Dennoch glauben Sie nicht daran, der völligen Verdinglichung Ihrer Erfahrung zu entkommen. Privaträume sind Ihnen verhasst. Nicht aber private Erinnerungen, in denen Sie sich kollektive Träume materialisieren. Jeder grüne Punkt kann Ihnen zur Proustschen Madeleine werden. Denn Sammlerinnen sammeln nichts anderes als die von Industrie und Behörde geschaffenen Spuren des kollektiven Alltags, der sich 1992 kaum bemerkt, aber grundlegend wandelte. Der grüne Punkt ist für die Sammlerinnen kein Zeichen der Werthaftigkeit der Verpackungen, sondern ihr Beweis, dass sie die ihm zugehörige Ware sich einverleibt haben. Die grünen Punkte sind ihre Beute, mit der sie hoffen, nicht zur Beute der Verwertungslogik des Kapitals zu werden. Die Sammlerinnen verwerfen die Vorstellung, es handele sich bei den grünen Punkten um das Zeichen, dass die Verpackung für die Recyclingindustrie verwertbar, das heißt zu Geld macht. Die Sammlerinnen wollen nicht nur die Ware konsumieren, sie wissen, dass Verpackung einen Preis hat, den sie als Wert realisieren wollen. Auch darum konsumieren sie den grünen Punkt in ihrer Sammlung. Alle Sammlerinnen bekommen bei dem Gedanken an die thermische Wiederverwertung der schönen grünen Punkte Schüttelfrost. Für sie ist das die gleiche Barbarei mit der schon manches große Kunstwerk im Laufe der Jahrhunderte vernichtet worden ist. Die Sammlerin der grünen Punkte sind die grünen Punkte Kunst. Die Sammlerin grüner Punkte kann auch der untalentierteste Designer gerade im Scheitern seiner Arbeit zum begnadeten Künstler werden, der unter den strengen Maßgaben zweier Vorgaben ein massenhaft reproduziertes Kunstwerk schafft. Das neue Kunstwerk ist für jeden erhältlich, wird im Wert aber von den wenigsten erkannt und geschätzt. Die Sammlerinnen grüner Punkte kennen die Kraft der Konsumentinnen, einst fade Rezipienten genannt. Die Sammlerinnen grüner Punkte haben deren wertsetzende Macht erkannt. Supermärkte, Kaufhäuser, Gossen und Mülltonnen sind für sie zu riesigen Ausstellungshallen geworden, in denen sie die neuesten Entwicklungen der von ihnen geschaffenen Kunst begutachten. Durch die Galerien gelber Müllsäcke flanieren sie fachmännisch. Sobald sich eine Gelegenheit bietet, vervollständigen sie ihre Sammlung. Das ist ihr Alltag. Wo für andere nur Müll liegt, finden sie die Spuren des kollektiven Traumas, das sie in ihrem Leben lesen lernen wollen. Es ist ihnen kein Wert, sondern eine Freude. Wir dürfen nie vergessen, wie groß die Gegenmacht gegen die Sammlerin grüner Punkte ist. Deshalb ist es heute dringlicher denn je, über ihre Ideen, ihre Lebensweise und ihre Ziele öffentlich zu sprechen. Daran, dass ihr alle noch nie von solchen Leuten gehört habt, lässt sich vielleicht abschätzen, wie verborgen die Sammlerinnen bis jetzt arbeiten, wie versteckt ihre Tauschbörsen stattfinden und wie geheim ihr Plan einer vollständigen Erinnerung aller Verpackungen des Kapitalismus und die Umkehrung seiner und ihrer Werte gehalten wird. Ständig sind die Sammlerinnen vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Ihre bedrohliche Existenz braucht unsere Solidarität, obwohl sie selbst noch über die gefährlichste Gelegenheit genüsslich sammeln, lachen. Doch die Sammlerinnen begeben sich auch freiwillig in Gefahr. Kein Einsatz ist ihnen zu groß, wenn es darum geht, ihre Sammlung zu vervollständigen. Keine Infektion ist ihnen zu tödlich, kein Knochenbruch ist ihnen zu schmerzhaft, um möglichst lange Klinikaufenthalte zu erwerben. Sie zahlen mit der baren Münze ihrer Krankheit. Geschwächt, aber fröhlich kehren sie bepackt mit grünen Punkten der Verpackungen von Mullbinden, Psychopharmaka und Desinfektionsmitteln im Krankenhaus den Rücken. Keine noch so gut bewachte Industrieanlage ist vor ihnen und ihren Raubzügen sicher. Ein Gefängnisaufenthalt dient ihnen zur Studienreise. Bestimmte Fraktionen graben sogar Archäologen gleich Tunnel in zwischen Gras bewachsene Müllberge, um den längst vergessenen Verpackungen ohne grünen Punkt vorzudringen.
Sie machen mit.
Sie machen mit, die grünen Punktsammler.
Wie sonst niemand.
Obwohl alle mitmachen können.
Und darum fordern wir alle auf.
Sammelt grüne Punkte.
Macht mit.
Lebt gegen den Uhrzeigersinn.
Macht mit.
Wir machen mit. Macht mit.
Sie hörten den Vortrag »Wir machen mit« von Ole Frahm und Friedrich Tietjen. Die Autoren und Sprecher möchten bei dieser Gelegenheit allen am Zustandekommen dieser Sendung Beteiligten und insbesondere Ludwig Zeininger und Reni Hofmüller ihren Dank bekunden. Das Kunstradio freut sich über Reaktionen. Rufen Sie uns an unter 877-3671 oder schreiben Sie uns eine E-Mail kunstradio@thing.at. Und auf der Homepage des ORF Kunstradio unter der Adresse http://www.thing.at/ORF Kunstradio/ finden Sie Hinweise auf kommende Sendungen, Informationen über die Künstler und Audiofiles. Die Technik der heutigen Sendung besorgte Gerhard Wieser. Einen guten Abend wünscht Ihnen Erich Fred Jettin.